Und herzlich willkommen bei den GfK-Heldinnen. Hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg. Ein Firmenseminar bei Audi mit dem Schwerpunkt gewaltfreie Kommunikation hat das Leben und die Partnerschaft von Petra und Mischa verändert. Seitdem haben sie sich beide viel mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt, eine Trainerinnenausbildung besucht, sie haben ein Tool für andere Paare entwickelt und versuchen nun, die gewaltfreie Kommunikation an andere weiterzugeben. Wie Sie in Ihre Partnerschaft leben und welche Rolle die gewaltfreie Kommunikation darin spielt, erfahrt Ihr in dieser Episode. Ich wünsche Euch dabei viel Freude und Inspiration und los geht's! Hallo Petra, hallo Micha, grüßt euch, herzlich willkommen.
Hallo.
Hi, danke dir.
Ja, danke, dass ihr euch bereit erklärt, gewaltfreie Kommunikation und Partnerschaft. Ich bin neugierig, wie ihr, ja, auf was bin ich neugierig? Wie seid ihr in die Partnerschaft gekommen ohne gewaltfreie Kommunikation? Wie ist es euch ergangen, als ihr die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt habt und welche Schwierigkeiten gab es? Und wie geht es euch jetzt mit der Partnerschaft? Das ist so der grobe Rahmen, wo ich gerade so, was gerade so auftaucht bei mir. Ich würde einfach gerne mal starten. Wie alt wart ihr, als ihr in eure Beziehung gegangen seid, in eure Partnerschaft?
Ich muss auch gerade nachrechnen. Also, das ist 11 Jahre her, da waren wir 18 Jahre, als es dann so formal und förmlich war. Kennengelernt hatten wir uns 4 Jahre vorher bei so einem Bergwochenende mit Cousin, Cousine, Haus und Kegel, also ganze Familie dabei. Und da hatten wir den ersten Kontakt miteinander und haben schon also vorher gefangen, aber es war halt, dann waren wir, glaube ich, 15 oder sowas oder noch jünger eigentlich, ne? 14. Und daraus ist jetzt erstmal nichts entstanden, aber ein bleibender Eindruck. Und sie hat in Ulm gewohnt und ich in Frankfurt. Und dann später, 4 Jahre später, kam nochmal das Internet, Facebook groß auf und da haben wir uns wieder entdeckt im Internet und dann getroffen. Und dann ging es los.
Ja, also ich weiß auf jeden Fall, dass du dann nochmal auch auf Reisen gegangen bist und ich dann nochmal auf Reisen, aber wir haben uns nie aus dem Augen verloren und haben dann letztendlich beschlossen, als du wieder von einer großen Reise zurückkommen bist, auch, dass wir auf jeden Fall zusammen bleiben möchten und sein möchten und hatten dann nichtsdestotrotz 6 Jahre eine Fernbeziehung, auch aufgrund des Studiums und ja, einfach, dass jeder auch trotzdem so seinen Weg weitergegangen ist und dementsprechend war Kommunikation schon immer sehr wichtig für uns. Und elementar, also über WhatsApp, Telefonate und irgendwie alle Monate hat man sich mal gesehen. Aber manchmal oder relativ oft sind wir auch auf Reisen gegangen, gerade in Semesterferien, die ja als Student noch sehr ausladend sind. Und da war man dann teilweise auch 24 Stunden am Stück zusammen. Und das hat auch alles funktioniert an sich. Nichtsdestotrotz hat jeder auch so ein bisschen gelernt, autonom sein eigenes Leben auf die Reihe zu bekommen und auch zu leben. Und ich glaube, das waren so ganz gute Bausteine, aus denen heraus wir dann nach 6 Jahren endlich dann in Stuttgart zusammengezogen sind, wo wir dann den Master zusammen gemacht haben in derselben Stadt. Und ja.
Ja.
Also ihr wart 18 Jahre war der, als ihr zusammengekommen
ja.
seid.
Genau.
Und wie ging es euch da von der Kommunikation her, vom Miteinander reden, vom Zuhören und so weiter? Wie war das?
Ja, ich meine, wir kamen aus unterschiedlichen Haushalten, sage ich jetzt mal, aus unterschiedlichen Routinen und auch Gewohnheiten, wie man im Elternhaus miteinander gesprochen hat. Und ich würde mal sagen, man hat sich dann so nach und nach aneinander.
Man hat halt viel ausgehandelt. Also du kommst ja aus einem Elternhaus, wo man könnte sagen, wo es harmonischer ist. Aber warum war die Harmonie? Sag ich mal, weil die Direktive aus einer Richtung kam und der Rest der Mannschaft gefolgt ist. Dann war es harmonisch. Und ich kam aus einer Familie mit einer sehr offenen, sehr lauten Streitkultur, wo man halt, wo jeder quasi seinen Missmut oder so kundgetan hat. Und man halt ziemlich lautstark quasi sich artikuliert hat. Und für uns beide war das, glaube ich, erstmal so eine Schocktherapie, die Familie und die Gesprächskultur der anderen Familie einzutauchen. Und zu sagen, okay, hier laufen die Spielregeln anders. Und wir haben auch für die Partnerschaft halt immer und immer wieder eigentlich ja, ganz viel, viel neu verhandelt und waren ganz viel im Gespräch.
Ja.
Und was war bei uns jetzt in der, was für mich jetzt von Anfang an schon ein Riesenunterschied war im Vergleich zu anderen Beziehungen, also im Gymnasiumzeiten. Hatte ich vorher auch schon andere Beziehungen, auch wenn man natürlich jetzt mit höherem Alter darüber schmunzelt, dann so 16-, 17-jährige Beziehungen, aber die gingen dann auch ein paar Monate. Und das war immer ganz anders. Also war natürlich auch ein Gefühl von, oh, ich liebe dieses Mädchen. Also davor schon, ne, die anderen Mädchen, sag ich es mal. Aber da war jeder auf seinen Standpunkt eher ein bisschen, ne? Oder hat jeder gesagt, okay, ich möchte das, und mach mich glücklich, ne? Oder tu das, was ich von dir verlange, weil das ist das, was ich in der Beziehung brauche, ne? Und wenn du mir das nicht gibst, dann bestrafe ich dich mit Liebesentzug oder sowas, ne? Ist im Nachhinein, glaube ich, mehr so Dynamiken, die vorher da waren in diesen anderen Beziehungen. Und mit dir, Petra, war das von Anfang an so, dass ich dir ganz überrascht war, als wir am Anfang in Kontakt waren, dass man einen zarten Schritt auf den anderen zugeht gleich. Und dann erwidert er das. Und dann geht der Gegenüber oder die Gegenüber auch einen Schritt auf einen zu. Und das ermutigt dann, nochmal einen Schritt auf den anderen zuzugehen. Und dann geht der andere nochmal einen Schritt mit. Und das war wie so ein, wie soll man sagen, so ein Ping-Pong in extrem hoher Schlagzahl, wo ganz schnell Vertrauen aufgebaut wurde. Ne? Wo man ganz schnell dem anderen auch vertraut hat, wenn er gesagt hat, hey, lass uns doch mal in die Richtung probieren. Dann einfach mal mitgegangen ist. Und ja, und diese Sachen mit Schmollen, Liebesentzug, nicht antworten oder sowas. Das war bei unserer Beziehung gar kein Thema mehr plötzlich. Und das hat mich komplett überrascht von Anfang an und mich absolut begeistert. Und die Dynamik, die hat tatsächlich jetzt in den 11 Jahren nicht abgerissen. Und das finde ich das absolut Faszinierende eigentlich. Und deswegen bin ich heute noch, also kann ich wirklich sagen, mindestens genauso verliebt wie mit 18. Weil das ja, also die Zeit, keine Ahnung, wie da irgendwie 11 Jahre sein, stehen können. Das kann ich jetzt halt nur mit dem Blick im Kalender kann ich quasi 11 Jahre sagen. Aber das ist nichts, was sich im Bauch so anfühlt wie 11 Jahre.
Ja, und ich glaube, was auch immer geholfen hat, waren so ein Stück weit die Eigenverantwortung. Also wenn es mir jetzt gerade nicht gut geht, dann ist bei mir eher so die Strategie, dass ich dann halt eher mal nichts gesagt habe und eher so in mich gekehrt bin. Aber da natürlich dann auch die Gefahr ist, dass man manchmal so in die Passivität reinrückt und irgendwie sagt so, oh, alles ist so doof und so, ich nenne meine Stimme manchmal Mimimi. Und da dann auch so ein bisschen in diese aktive Möglichkeit wieder reinzugehen, das habe ich so ein bisschen auch von Mischa gelernt. So, hey, okay, dir geht's gerade so und so. Jetzt lass doch mal überlegen, was für Strategien gibt es denn, damit du dem Bedürfnis nach XY nachkommen kannst und quasi deinen Ladebalken wieder auffüllen kannst.
Was waren in eurer Anfangsbeziehung, wo ihr noch nicht gewaltfreie Kommunikation kanntet, was waren da eure Herausforderungen in der Partnerschaft?
Also bei mir war es vor allem teilweise Grenzen aufzuzeigen oder auch mal Nein zu sagen und nicht damit quasi in den Spagat zu gehen, den anderen dabei vor den Kopf zu stoßen. Dass es also auch geht, verbindend Nein zu sagen und klar für sich einzustehen.
Ja, und bei mir, was war es in der Partnerschaft? Also, ich glaube, bei mir ist es auch so, dass ich so von der Persönlichkeit, wenn ich da in den letzten Jahren drüber reflektiert habe, schon ein Mensch bin, der sich seinen Selbstwert und seine Bestätigung gewohnt war, durchs Außen auch zu bekommen, ne? Durch gute Schulnoten, ne, gute Resultate, guten Studiumabschluss, guten Job, was auch immer, guter Junge zu sein, so nach dem Motto. Und ich glaube, das war jetzt am Anfang auch hat mir das natürlich gut getan, irgendwie Beiträge im Leben von Petra leisten zu können, also die zum Beispiel unterstützen in der Kommunikation, dass sie für sich einstehen kann und dass sie Grenzen für sich wahren kann und sich besser durchsetzen und selbst behaupten kann. Und das hat mir, glaube ich, auch, er hat mich vielleicht irgendwie stolz gemacht oder mich auch so ein Stück weit der Beziehung dann, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist. Mich gebraucht, da habe ich mich vielleicht gebraucht gefühlt. Vielleicht ist das das richtige Wort. Ich habe mich gebraucht gefühlt. Und dann erinnere ich mich auf jeden Fall, es gab irgendwann so einen Zeitpunkt, wo ich das Gefühl hatte, okay, die Petra weiß alles, was ich weiß. Und ich meine, das ist ja nur der Teil, den ich ihr quasi von meiner Welt zeigen konnte. Und mir war ja die ganze Zeit klar, dass sie extrem viel in ihrem Leben hat, was ich unbedingt quasi selber lernen möchte. Ne? Also das ist nochmal ein vielleicht anderes Thema, aber das sind ganz viele Sachen von Petra, die ich absolut faszinierend finde. Aber die hat sie ja ohnehin schon. Jetzt hat sie auch noch das, was ich vorher hatte, wo ich sage, oh, da kann ich ihr was geben. Ne? Und dann hat sie das beides. Und da kam schon bei mir kurz ein Moment, wo ich plötzlich gemerkt habe, oh, ich bin verunsichert. Ich weiß gar nicht, was Petra so jetzt an mir hat, so blöd gesagt. Da kam tatsächlich irgendwann zwischenzeitlich in diesen 11 Jahren irgendwo so ein Punkt, wo ich dachte, ja, was will Petra eigentlich von mir? Also, ne, was kann ich ihr überhaupt noch geben und bieten und wie auch immer? Und das war auf jeden Fall auch eine spannende Phase, wo wir, glaube ich, dann auch im Gespräch miteinander waren und ich mich dann auch erstmal wieder neu finden musste.
Das heißt, ihr habt schon von Anfang an gelernt, euch zu zeigen mit dem, was in euch ist, auch wenn es ja etwas ist, was nicht angenehm ist oder wo man vielleicht Angst hat davor, sich zu zeigen, so nackt, weil ja vielleicht das Bedürfnis nach Schutz da ist. Und war das so bei euch, dass ihr euch sehr, sehr viel gezeigt habt, gegenseitig, von Anfang an?
Ja, auf jeden Fall.
Würde ich schon sagen, ja. Also, wir haben natürlich auch eben, gerade weil wir das auch gewohnt waren von der Fernbeziehung her, auch uns immer Freiräume gegeben, wenn jetzt jemand mal irgendwie gerade nicht in seiner Balance war, dass man dann letztendlich auch nicht noch so aufeinander gehockt ist und am anderen gezerrt hat, weil das befeuert ja manches dann nur noch, dass man sich jetzt nicht auf sich besinnen kann in dem Moment. Deswegen haben wir beispielsweise, weil wir auch gewohnt waren, immer getrennte Zimmer auch zu haben, haben wir diese WG-Konstellation quasi auch beibehalten und jeder hat noch sein eigenes Schlafzimmer, weil ich habe einen anderen Biorhythmus und Mischa ein anderes Ordnungsempfinden, um es mal neutral auszudrücken und einfach da, um nicht zusätzlich noch irgendwie so Reibungspunkte letztendlich zu kreieren, sondern sich da auch wieder so ein bisschen den Freiraum zu geben, um sich nicht immer so quasi schleifen zu müssen, zu wollen, ne, dass man irgendwie perfekt dann als Symbiose leben kann miteinander. Das war nie unser Ziel. Und de wir denken auch, dass es nach wie vor total spannend und hilfreich und nützlich ist einfach, dass jeder noch so sein Profil behalten darf und so sein darf, wie er ist.
Ja, und ich glaube, da hat uns tatsächlich auch diese Fernbeziehungs-Setup geholfen, ne? Weil du ja gefragt hast, wie war es vor der GfK und dieses Thema Eigenverantwortung, was, glaube ich, ja ganz wichtig ist in der GfK, war tatsächlich ein Faktor, was sich ausprägen konnte oder leichter kultivieren konnte, vielleicht durch dieses Fernbeziehungs-Setup. Weil wir da nur, also Peter hat vorhin gesagt, einmal ein paar Monaten, das stimmt für mich jetzt so nicht. Also wir haben uns schon zweimal im Monat gesehen. Wir haben uns schon versucht, so oft wie möglich zu sehen. Jedes zweite Wochenende auf jeden Fall. Aber in der Zeit dazwischen haben wir viel in Kontakt gestanden. Aber jeder hat ja sein eigenes Leben bestritten. Das heißt, wir haben uns ja ganz viel ausgetauscht. Wie geht's mir? Wie geht's dir? Was treibt dich gerade um? Ne? Aber wenn es einem nicht gut geht oder wenn jemand Herausforderungen hat, dann ist in so einem Fernbeziehungs-Setup ja relativ klar, ja gut, das sind seine Herausforderungen. Ne? Also wenn man selber gerade, was auch immer, Probleme mit dem Mitbewohner hat, Probleme in der Uni hat, keine Ahnung, nicht ganz zufrieden ist mit irgendwie was, dann kommt man da, glaube ich, nicht so schnell auf den Gedanken, der Partner sei schuld, ne? Weil der Partner einfach nicht in der Wohnung ist. Also wie kommt es dazu, dass der schuld ist? Und ich glaube, das ist aber ein Setup, was sich halt viel schneller einstellt im Kopf, wenn man zusammen wohnt. Ne? Man kommt zusammen und hat all diese Hoffnungen und Erwartungen ans Leben und da spukt so eine andere Seele durch die Wohnung. Es könnte ja sein, dass die schuld ist. Ich glaube, der Gedanke ist viel naheliegender, wenn man in derselben Wohnung lebt. Und wenn man in zwei Wohnungen lebt, 6 Stunden voneinander entfernt, dann kultiviert sich, glaube ich, leichter so ein Geist. Ja, ich bin für mich selbst irgendwie verantwortlich. Und es ist cool, dass ich teilen darf mit meinem Partner, mit meiner Partnerin, aber die Suppe muss ich selber auslöffeln am Ende des Tages.
Ja, wie bekommt ihr, ihr wohnt ja jetzt zusammen? Ihr habt schon erzählt, ihr habt jeder ein Zimmer für sich alleine auch. Und wie bekommt ihr das hin, Individualität zu leben und gleichzeitig Gemeinsamkeit? Also Nähe, Autonomie, Verbundenheit, Individualität. Also wie bekommt ihr diese Balance hin vom Wir zum individuellen Ich?
Ja, also ich meine, wir haben uns ja schon in eine Herausforderung gestürzt, in dem Sinne, dass jeder von uns noch seinen Job noch hat und dass wir zusammen jetzt eine Firma gegründet haben und dann noch ja natürlich auch Spiel und Spaß nicht zu kurz kommen soll. Und das sind so Balanceakte auf jeden Fall, die wir schauen einfach so ein bisschen abwechselnd in die Woche zu integrieren und miteinander abzusprechen. Und manche Sachen machen wir gemeinsam, manche sportlichen Aktivitäten und manche Aktivitäten bewusst mit Freunden oder auch einer Freundin alleine oder Mischa mit einem Kumpel alleine oder so, planen wir dann auch autonom ein. Ich weiß nicht, vielleicht fällt dir noch ein bisschen eine bessere Zusammenfassung ein, wie wir das so deichseln.
Ich hatte ja gerade nochmal die Möglichkeit, nochmal nachzudenken währenddessen. Ja, ich glaube, von dem Grundsetup aus der Fernbeziehung ist uns dieses Thema Autonomie erstmal leichter gefallen, ne? Und bei dem Thema Gemeinsamkeit haben wir den Ansatz intuitiv immer wieder probiert, den anderen von den eigenen Leidenschaften zu begeistern, ne? Weil ich glaube, wenn man dieses Autonomie-Thema zu stark oder ganz stark in Fokus nimmt, ne, dann findet man sich vielleicht irgendwann eine Situation wieder, wo man ja Montag bis Samstag seine Dates hat mit Freunden und mit Sport oder was auch immer unterwegs ist und sich eigentlich aneinander vorbeilebt. Und das sind wir dann so angegangen, dass wir versucht haben, immer auch den Partner, die Partnerin vom eigenen Hobby anzustecken. Und zu sagen, hey, was wäre, wenn wir das irgendwie gemeinsam machen würden? Ne? Das ist vielleicht heute noch nicht deine Leidenschaft, aber komm doch mal mit bei mir. Schau es dir doch mal an, gib dir doch mal bitte eine Chance, weil das ist dann auch eine Möglichkeit, dass wir leichter oder mehr Zeit miteinander verbringen. Und so habe ich zum Beispiel, Petra ist Yoga-Lehrerin und da habe ich mit Yoga angefangen. Und ich glaube, es ist jetzt auch schon 6 Jahre her oder sowas. Also wir machen zwischen Yoga machen wir zum Beispiel immer gemeinsam eigentlich.
Ja, und Mischa ist leidenschaftlicher Surfer hier auf der Nürnberger Welle. Und da bin ich jetzt tatsächlich auch immer wieder am Start. Genau, und das macht auch richtig Spaß.
Und das ist auch ein bisschen Überzeugungsarbeit. Also es ist auch nicht so, so ich gehe zum Surfwelle, willst du mit? So einfach ging es dann auch nicht. Also tatsächlich dann auch so, ja, will ich nicht und so. Und dann auch wieder eine Verhandlung halt einfach, dass man immer mal wieder miteinander ins Gespräch kann sagen, schaust du doch wirklich einfach mal an, kannst du nachher immer noch sagen, dass du es nicht möchtest, aber gib dem bitte eine Chance. Und ja, genau, so mit dem Surfen oder Klettern haben wir auch miteinander probiert. Da ist jetzt nichts draus geworden. Ich meine, wird ja nicht immer was draus, aber das ist zumindest versuchen, mit den verschiedenen Leidenschaften uns gegenseitig anzustecken. Und auch mit diesem Verbindlich-Projekt, da haben wir auch am Anfang drüber gesprochen, ob das was wäre, was wir gemeinsam tun könnten, weil es jetzt ja auch die letzten 2 Jahre sehr, sehr viel Zeit von unserem Leben vereinnahmt hat. Oder gern, das haben wir ja gerne gemacht. Aber wenn man so ein Projekt auch wieder alleine macht, ohne den Partner, dann ist es natürlich immer schwerer, immer anspruchsvoller, die gemeinsamen Räume zu finden.
Wir kommen dann noch darauf zu sprechen zu dem Projekt. So, wenn ich euch reden höre, denke ich mir, naja, ihr habt ja gar keine GfK gebraucht. Es ist ja alles gut gelaufen, es hat ja auch geflutscht und so. War das so? Oder wie war es vor der gewaltfreien Kommunikation und danach? Was war da für ein Unterschied für euch im Miteinander?
Also ich für mich kann sagen, dass ich mich traue, mehr auch Dinge anzusprechen oder auch schwierige Gespräche quasi mal erstmal im Kopf durchzugehen. Wie möchte ich das ansprechen, damit quasi ich keinen Druck kreiere und einen Gegendruck zurückbekomme? Und ja, einfach dadurch ein bisschen mutiger bin, einfach ja was anzusprechen, was mich davor gestört hätte, aber ich vielleicht nicht angesprochen hätte. Und bei Mischa, du bist ja das erste Mal mit der gewaltfreien Kommunikation in Berührung gekommen, tatsächlich im Beruf, wegen der Schulung.
Ja, Also für mich ist es vorher schon leichter gefallen, in der Kommunikation auf den Gegenüber einzugehen. Und die Interessen oder Bedürfnisse habe ich dann später in GfK gelernt, das heißt dann Bedürfnisse. Aber die Position oder die Situation des Gegenüber mit einzubeziehen, ja, das ist, glaube ich, durch meine Kindheit oder so habe ich das einfach schon früher gelernt. Was ich aber nicht so gelernt habe, ist, empathisch mit mir selbst zu sein, ne? Und GfK mit mir zu machen. Und das war jetzt eigentlich in der GfK-Ausbildung und auch seitdem mit der Beschäftigung mit der GfK ist für mich die größte Bereicherung GfK mit mir. Also so selber mal nach innen zu schauen, was ist in mir los. Also ich bin zum Beispiel so ein Persönlichkeitstyp, der gerne große Visionen für die Zukunft malt, der 5 Jahre, 10 Jahre in die Zukunft gucken kann und sagen kann, wow, da will ich dies und jenes geschafft haben, da soll was auch immer passiert sein. Und da wundert, wie ambitioniert auch dann vorgeht und er mich selber dann natürlich auch unter Anspannung setzt und unter Druck und Erfolgsdruck und natürlich jeden Tag ein bisschen Gefahr laufe, an meinen Ambitionen zu scheitern. Und mit der GfK-Brille frage ich mich dann schon, ja, was habe ich denn erreicht, wenn ich dieses große Ziel erreicht habe in 10 Jahren, ne? Und wenn ich dann die Bedürfnisse dahinter anschaue oder mal die Bedürfniskarte in die Hand gucke und sage, okay, eigentlich geht es mir da vielleicht um Wirksamkeit, ne? Um Selbstwert, um Anerkennung. Und dann stell ich plötzlich für mich fest, okay, aber wenn ich jetzt treu zur GfK bin, dann kann ich mir diese Bedürfnisse heute erfüllen, ne? Oder kann heute daran arbeiten, an dieser Erfüllung dieser Bedürfnisse, ganz unmittelbar, ne? Oder ich opfer, blöd gesagt, 10 Jahre meines Lebens, um dieses Glücksgefühl zu haben, was. Also 10 Jahre lang auf die Erfüllung eines Bedürfnisses hinzuarbeiten. Und das ist aber meine eigentlich einprogrammierte Grundstruktur, habe ich so das Gefühl, weil ich neige immer wieder dazu, mir diese Vorstellungen auszumalen. Ich muss auch dies und jenes erreicht haben, um unterm Strich glücklich zu sein. Aber jetzt mit GfK, um mir dies und jenes Bedürfnis zu erfüllen. Und das versuche ich einfach, mich immer mal wieder zu besinnen, dass mir mein Geist dann einen Streich spielt.
Ja, gefällt mir, was du da beschreibst. So dieses, es ist ja auch eine gewisse Form von Überzeugung, Glaubenssätze. Man müsste, man sollte und das und dann wird es so und so. Und gleichzeitig kostet es ja immer auch was, auch wenn sich irgendwann mal was erfüllt, aber es kostet ja im Moment auch Bedürfnisse.
Ja, und auch.
Und da einen klaren Kopf zu behalten, mit Hilfe der gewaltfreien Kommunikation. Ja, gefällt mir sehr gut, was du da beschreibst.
Ja, und das geht auch meistens in Kombination einher, dass wir manchmal auch so eine Einleitung, wie man ja sonst bei einer Präsentation zum Beispiel auch nutzt, geben, so nach dem Motto, hey, ich fühle mich gerade nicht so gut, tut mir leid, wenn ich jetzt gerade so und so reagiert habe oder wenn ich gerade so drauf bin, dass ich eben nicht so entspannt auf eine Bitte oder eine Frage antworten kann. Also wir versuchen uns da auch manchmal so ein bisschen den Gegenüber abzuholen, wie ich gerade da bin. Ich glaube, das hat auch noch so ein bisschen dazu beigebracht, einfach bewusster mit sich umzugehen und dahinter zu hören, bei sich, aber auch bei anderen. Was wollen die mir gerade sagen? Wie geht es mir gerade? Also da einfach noch ein bisschen mehr den Fokus drauf zu haben.
Also ein wenig mehr auszuholen, mehr Informationen dem anderen zu geben, damit der oder die andere das dann besser hören kann, auch was es verstehen kann, dann nachvollziehen kann.
Genau.
Ja, und sonst hat uns die GfK auch geholfen, in Beziehungen mit Familie zum Beispiel oder mit Freunden. Also da haben wir auch viel GfK verwenden können oder, sag ich mal, das erproben können, das Mindset einsetzen können, weil wir zum Beispiel gerne mit Freunden auch Urlaub machen. Also an Ostern sind wir teilweise jetzt seit 2 Jahren am Gardasee. Mit, ich glaube, 30 oder 35 Freunden zum Campen. Und ich habe jetzt auch viele, viele Wünsche, Bedürfnisse und da einfach auch ja, Möglichkeiten zu finden, wie das so ein großer Haufen Menschen einen schönen Urlaub haben kann. Also zum Beispiel trennen wir das dann auch immer, glaube ich, machen wir es relativ frei, dass sich so Gruppen bilden, dass man nicht versucht, irgendwie mit 35 Menschen gemeinsam jetzt sofort irgendwie alles gleichzeitig zu machen. Genau, oder jetzt waren wir über Weihnachten, Silvester mit Freunden in Marokko zum Surfen. Da waren wir jetzt eine kleinere Gruppe, da waren wir 5 im Hostel gemeinsam. Aber auch da, ne, ist es natürlich, hat jeder seine eigenen Bedürfnisse und das immer wieder zu verhandeln, ist auf jeden Fall spannend.
Wie reagiert euer Umfeld, euer Freundeskreis auf die Information, dass ihr euch mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt und dieses Projekt auch gestartet habt?
Also ich würde sagen, durchweg positiv. Manche sind von dem Wort Gewalt, gewaltfrei, ein bisschen erstaunt und fragen dann auch einfach genauer nach. Und ja, meistens bringe ich dann so eine Metapher, die eigentlich immer für alle einleuchtend ist. Wenn man zum Beispiel die rechte Hand so horizontal, nee, vertikal aufstellt und die linke Faust quasi ballt, und ich dann sage, schiebe mal die linke Hand gegen die rechte Hand, man intuitiv quasi mit der rechten Hand dagegen drückt und nicht eigentlich, wie ich es gesagt habe, mit der linken Faust die rechte Hand wegdrückt, die quasi eigentlich nachlässt, also vom Beschriebenen her. Und da immer die Überleitung herstelle nach dem Motto, ja, bei der Kommunikation ist es nicht anders, wie bei der Physik selbst, Druck erzeugt Gegendruck. Und wir wollen bei der gewaltfreien Kommunikation eben keinen Druck erzeugen, sodass ein Gegendruck zurückkommt. Und wenn ich diese Metapher manchmal bringe, dann ja, also leuchtet es vielen ein, dass es total wichtig ist und dass man einfach von der Kindheit her gewohnt war mit diesem Loben und Tadeln und es gehört sich so, das gehört sich so nicht, diese Schwarz-Weiß-Bilder im Kopf, dass die nicht unbedingt verbindend sind, sondern eher noch die Gräben größer machen.
Was sind eure, also wie lange macht ihr jetzt, seit wann kennt ihr die gewaltfreie Kommunikation?
Ich glaube, jetzt bei mir war es vor 3 Jahren,
Bei Audi?
3,5 Jahren bei Audi, genau das
Schulung?
Seminar, 4 Tage Seminar Kommunikation auf Augenhöhe, glaube ich, oder? Ja.
Finde ich auch spannend und freue mich, dass da auch so eine große Firma sowas macht. Ich weiß es, ich bin in 6 Wochen, glaube ich, auch dort.
Ach, krass.
Eben Training, ja.
Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, sogar die beliebteste oder zweitbeliebteste Soft-Skill-Schulung bei Audi. Also ich sehe es ja im Internet, wenn ich irgendwelche Soft-Skill-Schulungen buchen möchte, da gibt es bei den meisten Schulungen, gibt es da irgendwie 500 Interessenten. Und ich glaube, bei der Schulung gibt es 25.000 Interessenten. Also das ist
Wow.
echt krass. Also das wird sehr gut angenommen.
Und letztes Jahr haben wir die GfK-Trainerausbildung gemacht, also ein Jahr. Und ich gebe jetzt mittlerweile auch gewaltfreie Kommunikationskurse in meiner Firma. Ich arbeite bei Tenet in der Kommunikation. Genau, und gebe die dem Betriebsrat bei Tenet.
Also diese Energieversorger habe ich gesehen und ja, wie reagiert der Betriebsrat, wenn du dann kommst und gewaltfreie Kommunikation vorstellt, auch wenn du es vielleicht anders nennst am Anfang?
Durchweg positiv und das macht mir total viel Spaß, einfach weil ich merke, also ich gebe einen Tag ein Seminar und ich merke einfach, wie am Anfang des Tages die Menschen miteinander interagieren und sprechen und ich habe immer wieder so ganz viele Übungen mit eingebaut, um auch so Teambuilding zu betreiben und ich merke über den Tag hinweg, dass dann immer wieder Leute dann auch lachen und irgendwie sagen so, oh, ich glaube, das, was ich gerade gesagt habe, war jetzt nicht gewaltfrei. Und also wie man einfach merkt, wie sie dann das Schemata oder diese Muster dann nochmal so hinterfragen, die sie davor eigentlich gar nicht durchleuchtet haben. Und das ist einfach total toll und schön zu sehen und da einfach Impulse dazulassen. Und sie selber erfahren zu lassen. Also meine Konzepte sind immer interaktiv aufgebaut, nach dem Motto, nicht ich erzähle dir vorne das Gelbe vom Ei, sondern erlebe und erfahre selbst. Und da habe ich mir eben viele Übungen überlegt.
Wenn wir mal zur Partnerschaft wieder zurückkommen, ihr macht es jetzt ein paar Jahre und was sind denn aktuell eure Herausforderungen? Weil ich bin in Partnerschaft, ich bin 59 und es geht immer weiter. Es hört nie auf, kommen halt neue Themen, wenn man die alten, die anderen bearbeitet hat und angeschaut hat. Wie schaut es bei euch aus da? Was ist bei euch da aktuell an Herausforderungen und
Ja. Die Herausforderungen, die jetzt momentan eigentlich da sind, sind einmal das Verbind-Dich-Projekt, wo ja einfach, das ist, da gehen die Tätigkeiten nie aus, ne? Also das ist so ein ewiger Quell von möglichen Tätigkeiten, die man noch machen könnte. Und Ja, meine Grundprogrammierung von meinem Gehirn hilft mir da auch nicht unbedingt. Wenn ich noch in die Zukunft gucke und gucke, was wäre noch alles möglich, dann hat die To-Do-Liste, glaube ich, vor kurzem mal 230 Punkte gehabt. Das war zum Beispiel so ein Punkt, wo ich dann ja, die weiße Flagge gehisst habe, SOS, SOS, ne? Im Selbstmanagement. Ja, ich brauche da einfach von der Petra Unterstützung. Und da sind wir zum Beispiel einfach gerade nochmal dran am Neustrukturieren und sagen, okay, wer macht was, wo liegen die Stärken von wem? Und genau, da sind wir halt gerade in Diskussion. Und es läuft natürlich nicht immer in ruhiger Stimme ab. Also ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Also ich glaube, für GFK würde es für mich jetzt auch heißen, ja, nicht, dass es leise ist zwingend, ne? Sondern das kann ja auch ein sehr ja, voller Emotion oder ein sehr lauter Selbstoffenbarung sein. Ne? Ich stelle mir das manchmal vor wie so ein Vulkanausbruch, wo jetzt daneben jemand daneben steht, eine Partnerin, ein Partner und das halt bezeugt, ne? Und sagt, oh ja, da bricht aber gerade mal gehörig der Vulkan aus. Ne? Aber es ist halt kein Angriff auf den anderen. Ne? Das ist, glaube ich, dann die Unterscheidung oder dass man da versucht hat, zumindest die Lava so ein bisschen im Zaum zu halten und sagt, okay, warte mal hier, ich bin einfach jetzt hier gerade überfordert mit diesen ganzen Tätigkeiten. Ich tue mir schwer jetzt gerade im Selbstmanagement und auch im Anspruch vom Job bei Audi und mit den Ambitionen, die wir uns hier als für unsere Firma gesetzt haben. Und ja, das sind wir, glaube ich, in den letzten Wochen relativ viel im Gespräch und durchaus ja auch immer mal wieder hitzige Gespräche dabei gewesen.
Wie nehmt ihr euch dann, wie und wo nehmt ihr euch Zeit für euch, für eure Partnerschaft, unabhängig von den Projekten und To-Do-Listen? Wie organisiert ihr das?
Also was ich total genieße, sind tatsächlich die Joggingrunden. Weil beim Joggen kann man nicht nebenher irgendwie was machen, sondern ist eigentlich mit voller Aufmerksamkeit beim Gegenüber im Gespräch. Genau, wir gehen gemeinsam ins Yoga oder zum Surfen. Oder was machen wir sonst gemeinsam? Wie strukturieren wir uns?
Ja, ich glaube, grundsätzlich hilft da dein Persönlichkeitstyp. Also ich lerne da auch ganz vielen schon von der Petra in den letzten Jahren auch durch Beobachtung. Erstmal nur Faszination, aber jetzt versuche ich auch immer mehr davon selbst mir anzueignen, dass die Petra viel mehr im Hier und Jetzt lebt und auch schon immer eigentlich versucht, eine Balance herzustellen. Ne? Sie sagt ja immer so, alles im Mittelmaß, ne? Da habe ich auch einfach immer geschimpft, du mit deinem Mittelmaß und sowas, Ambition, Ambition, höher, schneller, weiter, so kommt man doch nicht vom Fleck mit diesem Mittelmaß, ne? Ich will doch nicht mittelmäßig sein, habe ich mir so gedacht, ey, das ist nichts für mich mit diesem Mittelmaß.
Ja.
Und inzwischen gucke ich die Petra an und denke mir so, ja, verdammt, ich glaube, das ist doch GFK, oder? Dass man sich täglich anschaut und nochmal guckt, ja, höher, schneller, weiter, schön, ne? Bedürfnisentfüllung in 10 Jahren. Na, was kann ich denn heute schon tun für meine Bedürfnisse? Wie stehe ich denn heute da? Und dann steht sie auch und sagt so, ja, ich habe jetzt keinen Nerv mehr, irgendwie was zu tun, ich gehe jetzt joggen. Und dann gucke ich sie an, denke mir erst so, ja, aber ich will doch noch dies und jenes. Und denke mir, ja, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Ich habe auch absolut dieses Bedürfnis jetzt irgendwie nach Erholung oder wie auch immer. Aber ich habe da nicht so einen engen Zugang zu. Also von der Grundprägung her. Ne? Da hat die Petra einen viel engeren Zugang zu. Und das ist oft die Keimzelle auch dass wir uns Zeit für so Sachen nehmen, dass sie Petra vielleicht als erstes in ihrem System erstmal merkt, okay, das sind Bedürfnisse aktiv. Ich muss da im direkten Kontrast merke ich halt immer wieder, dass ich da nicht so schnell bin. Und wenn Petra zum Beispiel regelmäßig ist sie auch weg und dann ist hier Mischa allein zu Hause. Und dann merke ich auch, ui, jetzt bin ich da alleine mit mir und unterliegt meinem eigenen Selbstmanagement und genau, aber werde da auch immer besser drin, denke ich. Jetzt auch früher schon zu sagen, okay, warte mal, wie kann ich denn für mich jetzt heute sorgen? Was für Verabredungen kann ich dieses Wochenende vielleicht schon mal einplanen? Was für Slots kann ich mir einplanen? Wie kann ich ja, ein bisschen Zeit Timeboxing machen, dass ich sage, gewisse Zeit spendiere ich dafür, aber dann ja, nehme ich mir schon wirklich vor, irgendwo die Reißleine zu ziehen und zu sagen, okay, was möchte ich sonst noch tun, was ist mir sonst noch heute wichtig?
Also viel Selbstempathie, viel Selbstklärung bei euch beiden.
Genau, bei der Petra ist da mein Vorbild auf jeden
Ja.
Fall.
Kann ich mir auch vorstellen, dass du Petra vielleicht ein bisschen ziehst und sie dich ein bisschen bremst und das vielleicht eine gute Balance hinbekommt dann.
Auf jeden Fall.
Ja. Hat sich bei euch in der Sexualität irgendwas verändert? Durch die gewaltfreie Kommunikation, Selbstausdruck, Bedürfnisse etc. ist ja bei Partnerschaft häufig ein Thema. Also ich habe ja auch gewaltfreie Kommunikation und Sexualität zweimal schon als Thema gehabt im Podcast. Und da sind halt Gespräche einfach essentiell. Hat sich da irgendwas verändert?
Ich glaube, da waren wir schon immer relativ offen, also dass wir über alles da gesprochen haben.
Ja, ich überlege nur gerade, ob sich. Also, weil es verändert sich ja schon immer
Man
wieder was.
verändert
Also
sich ja
man
selber.
verändert sich dann in der Sexualität oder probiert verschiedene Sachen aus. Bei diesen Fragen halt hat sich das durch die GfK geändert. Da tue ich mir halt immer schwer, quasi so ganz konkret zu antworten mit dem Zeitstempel. Ne? Also zum
Ja.
Zeitpunkt X kam GfK rein und dann hat sich alles verändert. So einfach kann ich das jetzt nicht festmachen an dem Zeitstempel, aber es hat sich schon auf jeden Fall einiges verändert in den letzten 11 Jahren im Thema Sexualität.
Ja, ich glaube einfach, dass man generell durch die gewaltfreie Kommunikation noch mal so reflektierter ist mit allem und ein Stück weit selbstsicherer geworden ist, auch im Selbstausdruck.
Was glaube ich schon eine Sache ist, die wir versuchen, ist halt einfach gewisse Fokuspunkte mal auf den einen oder auf den anderen zu setzen. Weil es manchmal, glaube ich, schwer ist, gleichzeitig beide im gleichen Fokus zu haben und dass es auch irgendwie ein bisschen eng macht. Also den Lösungsraum oder den Raum der Möglichkeiten. Also wenn man jetzt beide sollen gleichzeitig auf volle Kosten kommen, dann kennt man vielleicht so sein eines Programm, ne? Das hat jetzt in der Vergangenheit funktioniert. Also mit dem, wenn wir das jetzt weiter durchziehen, das sollte irgendwie klappen. Genau, aber was wir, glaube ich, die letzte Zeit auch oder letzten Jahre dann auch immer mal wieder probiert haben, ist einfach nochmal andere Sachen auszuprobieren. Erstmal zu schauen, okay, wäre das was für dich oder probieren es mal aus und man gibt dann Feedback, okay, ist das was? Und dann ist der eine im Fokus und dann probiert man vielleicht woanders nochmal was anderes aus, wo der andere im Fokus ist. Und so fangen die Sachen dann an. Und wenn sich das gut anfühlt und wenn das gut ist, dann integrieren wir das. Und dann wird dann auch aus dieser Sache, die vielleicht erstmal mit dem Fokus bei einer Person angefangen hat, dann ein paar Mal später oder sowas, was gemeinsam ist, was sich wieder voll gut integrieren lässt in so ein gemeinsames Liebesspiel. Aber ich glaube, angefangen hat, tun so Sachen manchmal auch erstmal im sag mal, Fokus auf eine Person, dass man sagt, hey, probieren wir doch mal das für dich aus. Vielleicht ist es ja was. Da ermutigen wir uns, glaube ich, auch ein bisschen gegenseitig.
Ja, es gefällt mir, ist auch meine Erfahrung. Ich habe ja einen Tantra-Kurs gemacht, Tantra-Massage war das, eine Woche lang. Und da geht es ja auch darum, wo eine Person als Diener, Dienerin die andere Person massiert, ganz Körper natürlich. Und dann liegst du halt da und wirst einfach nur eine halbe Stunde massiert und bist einfach nur im Fokus und du brauchst dich um nichts kümmern. Und das ist halt das ist eine besondere Qualität. Und umgekehrt natürlich auch. Und als Diener genieße ich es auch einfach. Und das klingt so ein wenig in die Richtung Fokus. Und dann kann sich wieder was Neues ergeben dabei.
Ja.
Also eine Vielfalt. Und auch ist auch für mich Kreativität und Bedürfniserfüllung von dem die ganze Fülle leben, so das Ganze, was da ist, was das Leben bietet. So. Was sind denn für euch, weil für mich ist das so ein Schlüsselelement, was ihr da erzählt, so eine Offenheit im Gespräch. Was sind denn für euch so die Schlüsselelemente in eurer Partnerschaft auch? Mit Bezug gewaltfreier Kommunikation, einfach das Gesamtpaket so, was würdet ihr sagen, was würdet ihr da aufzählen, was wichtig ist, damit Partnerschaft gut funktionieren kann, harmonisch und schön ist miteinander. Harmonisch muss nicht unbedingt sein, aber ist auch ganz angenehm.
Also ich glaube, es ist Humor zum einen, einfach nicht alle Dinge immer so bierernst zu nehmen oder so, sondern auch mal über sich zu lachen, über den anderen zu lachen und aber auch sich nicht ausgelacht zu fühlen oder so. Also ja, einfach da so ein bisschen so einen Spaß reinzubringen. Dann Commitment, denke ich, ist super wichtig, auch wenn jetzt einer mal irgendwie unterwegs ist. Oder wenn einer mal 10 Minuten zu spät kommt, dass man den anderen kurz abholt und sagt, hey du, ich verspät mich um 10 Minuten, und dann weiß der andere Bescheid. Also da sich zu committen, oder wenn jetzt jemand weggeht, dass man ja einfach davon weiß, beziehungsweise mal einfach auch so das Vertrauen dadurch gut aufbauen kann, wenn man sich committet. Auch gerade in unserer Fernbeziehung war das ja wichtig. Genau.
Ich würde es vielleicht auch nochmal von der anderen Seite anschauen, also so nach dem Motto, welche Straße man vielleicht eher vermeiden sollte, glaube ich. Also, und vielleicht daraus dann abgeleitet, was man dann vielleicht lieber andersrum macht. Also ich glaube, was so eine gefährliche Dynamik ist, wenn man plötzlich denkt, dass der eigene Partner das Böse mit einem meint, ne? Und sich denkt, okay, mein Gegenüber will mir schaden, der will mich vielleicht für seine Zwecke nutzen, will mich zu seinem Werkzeug machen und denkt nur an sich. Und dann ich in der Reaktion muss auf der Hut sein. Ne? Ich darf jetzt nicht zu allem Ja sagen. Wenn er mal was nicht Gutes tut, dann muss ich ihn bestrafen. Ich muss ihn spüren lassen, dass das nicht in Ordnung war. Ne? Liebesentzug oder wie auch immer. Und ich glaube, so eine, wie soll man in Anführungszeichen, vielleicht feindselige Dynamik oder so eine skeptische, so eine vorsichtige Dynamik, so ich muss meinem Gegenüber auf der Hut sein. Ich glaube, wenn man auf diesem Pfad ist, ich glaube, dann wird es irgendwann schwierig ist. Ich glaube, da, dass man versucht hat, aus diesem Pfad möglichst schnell wieder zurückzukommen oder rauszukommen, sich wieder an die Oberfläche zu arbeiten. Und ich glaube, da das ist die Frage, was hilft einem, um das nicht in diesen Pfad reinzugehen?
Genau,
Ja, Chris.
meine Frage, die auch noch auftaucht, ist, wenn Menschen so durch die Umwelt so sich entwickelt haben, dass sie so Feindbilder im Kopf haben und du bist schuld und so weiter, was hilft, das zu verändern?
Sich eine Sache, die, glaube ich, hilft, ist, sich zu entscheiden, den anderen zu lieben. Also zu sagen, dass ich mein Gegenüber liebe, ohne Wenn und Aber. Also, dass ich das nicht jeden Tag neu zur Disposition stelle, ne?
Also
Neu
sowas wie,
schaue.
ich höre mit dem Rauchen auf, Punkt aus.
Genau.
Ich liebe dich, ich will dich lieben, ich entscheide mich dafür, dich zu lieben, Punkt aus.
Genau. Ich glaube, das ist auf jeden Fall, also das ist die Entscheidung bei einem selbst. Ich glaube, wenn man das sagt, dann wird man vielleicht hier und da noch Erfahrungen machen, wo man sich verletzt fühlt. Aber wenn man diese Entscheidung nicht trifft, dann wird es noch viel, viel schwerer, glaube ich. Also in dem Moment, wo man, glaube ich, sagt, okay, ich liebe diese Person ohne Wenn und Aber, das ist, glaube ich, super wichtig. Und was noch? Ja, und dann die Eigenverantwortung. Das heißt, wenn halt Sachen dann nicht laufen in meinem eigenen Leben, dass ich halt erstmal schaue, okay, was kann ich da tun? Oder mir klar mache mit diesem GFK-Mindset, okay, das sind meine Gefühle gerade, die mein Körper mir sendet, weil meine Bedürfnisse gerade nicht im Gleichgewicht sind. Und welche Möglichkeiten habe ich denn? Und vielleicht auch, welchen Einfluss kann mein Gegenüber, meine Partnerin, mein Partner darauf nehmen? Und da mal die Hand auszustrecken, sagen, SOS, würdest du mir eben helfen, das wäre klasse. Aber eben musste ich, ne? So von wegen, ich habe auch Alternativstrategien im Hut und kann notfalls auch was anderes machen.
Genau, das ist ja die
Und
Autonomie, die wir angesprochen haben, auch ein
genau.
Stück weit.
Und dann halt in diese Selbstoffenbarung zu gehen und zu sagen, okay, was auch immer dann, das wäre, glaube ich, also der dritte Baustein, der mir noch einfällt, ist Selbstoffenbarung. Diese GFK-Schritte zu nutzen, um halt immer mal wieder kurz zu sagen, wie ist es gerade in mir los, ne?
Was würdet ihr Menschen empfehlen, die gerade mit gewaltfreier Kommunikation angefangen haben, noch nicht so lange geübt haben? Gibt es da was, was euch geholfen hat, da in der Entwicklung voranzukommen?
Auf jeden Fall sich in solche Gruppen reinzubegeben. Also diese Jahresausbildung, diesen Trainerausbildungen, die haben wir gemacht am Anfang. Also angemeldet habe ich mich mit dem Ziel, Trainer zu werden. Und währenddessen ich dort war, habe ich dann eigentlich gemerkt, okay, das bringt mir massiv viel. Und das war ein richtiger Katalysator, dort mit anderen Menschen zusammen zu sein und dieses Setting zu haben, dass jemand da drüber schaut, ein Coach, der das Ganze anleitet, eine Coachin. Und diese Räume schafft, überhaupt diese mentalen Räume, durch so Fragen, durch so ein Setting, durch so Kleingruppenübungen. Man kommt da so tief rein und es macht so viel einfacher, einfach unter Gleichgesinnten zu sein, in so einem Setting zu sein. Und wir haben dann auch einzelne Abende mitgemacht. Das ist auch cool. Also einfach mit in solche Räume reinzugehen, wo wirklich schon GFK-Setting für einen aufgebaut ist. Das macht es, glaube ich, viel, viel leichter. Damit wirklich tief in Kontakt zu kommen.
Ja, und auch manchmal ist es ja dann auch so, wenn man jetzt die gewaltfreie Kommunikation so in sein Leben bringt, dass dann, wenn der Partner davon jetzt noch nichts bisher erfahren hat, dass für den oder die Partnerin, für die das dann erstmal ganz komisch ist und dann so Phrasen kommen wie, du redest auf einmal so komisch, was ist los bei dir? Red doch normal mit mir, du mit deinem Psychogramm oder was auch immer für Aussagen kommen. Und da finde ich es auch manchmal ganz hilfreich und spannend, wenn man da dann schaut, den anderen mit auf die Reise zu nehmen. Dass es auch eben nicht jetzt irgendwie eine manipulative Technik ist, die man da jetzt gelernt hat, sondern dass es letztendlich einfach eine andere Haltung ist und, blöd gesagt, tatsächlich eine Fremdsprache ist, die man jetzt versucht zu etablieren und die aber halt viel mehr Verbindung schaffen kann und auch in den Kern reingeht, worum es eigentlich geht, nämlich nicht um richtig und falsch, sondern um meine Ansicht und deine Ansicht. Und das war auch so ein bisschen unser Antrieb. Da kommen wir wieder zum Verbindlich-Projekt,
Ja, lass uns
die
darüber reden.
Verbindlich-Box,
Ich habe
genau.
es vor mir. Ihr habt eine Verbindlich-Box entwickelt. Ich habe die Broschüre gerade hier. Das interaktive Paar. Kommunikationstraining, das verbindet.
Genau, also die Verbindlich-Box, also die zwei Ds, die quasi ineinander gespiegelt sind und zusammengeschoben sind. Das ist letztendlich ein interaktives Paarerlebnis, um eben auch die GFK in die Partnerschaft zu tragen, wenn einer oder eine vielleicht auch davon noch nichts bisher erfahren hat. Und das halt eben auf eine interaktive, spielerische Art und Weise, dass man letztendlich auf eine Bergtour mit einem Paar zusammengeht und einen QR-Code hat, um den einzuscannen und dann quasi sich auch kurz zurücklehnen kann und so alle Lerntypen mitnimmt, dass sich mit einem Audio anhören kann, den Dialog und parallel mitlesen kann, die in einem Streit verwickelt sind und man letztendlich da dann startet und immer im Wechsel die Theorie erfährt und dann versucht, die Theorie gleich anzuwenden, indem man diese vier Schritte versucht anzuwenden, indem man sich auch in die verschiedenen Charaktere reinversetzt.
Ich würde vielleicht nochmal sogar einen Schritt davor sagen, okay, wofür ist das überhaupt, ne, diese Verbindlichbox? Für wen ist das was? Und du hattest ja gerade gefragt, was macht es einfacher für Leute, die für GFK kennenzulernen? Und da war ja die Aussage von mir zumindest, dass es leichter ist, wenn solche Räume geschaffen werden, so ein Setting erstmal. Und diese Verbindlichbox, die schafft eben genau so ein Setting für ein Paar, die sagen, sie möchten die GFK gerne kennenlernen. Das heißt, vielleicht einer kennt die GFK, vielleicht schon, vielleicht auch nicht, ne? Und sagt, okay, ich möchte das gerne als Partnerschaft die nächsten Schritte gehen. Und vielleicht ist mein Gegenüber noch so ein kleines bisschen vorsichtig skeptisch. Oder die ist noch nicht mit mir gemeinsam beim Wochenendseminar aufgetaucht, beim Peter zum Beispiel, ne? Und gerade an der Stelle wollten wir anknüpfen, weil es halt unsere Mission ist, die GFK in die Partnerschaften zu bringen. Und haben halt gesagt, okay, wir möchten eine niederschwelligere Möglichkeit. Ne? Nicht unbedingt gleich das ganze Wochenende, vielleicht auch mit dem entsprechenden Kostenbeitrag natürlich, der dahinter steht, sondern einfach schon mal ein kleinerer Impuls, so einen Feierabend zum Beispiel oder mal so einen Samstagabend und auch vielleicht zu Hause in den eigenen geschützten Räumlichkeiten. Und da bringt die Verbindlichbox, ist dann halb Quality Time, kann man sagen, und halb GFK-Erlebnisseminar. Und die Quality Time, die kann man sich so vorstellen, man macht sich's einfach gemütlich daheim und man hat erstmal zwei, drei, vielleicht auch dreieinhalb schöne Stunden zusammen mit Nähe und Verbindung. Man löst gemeinsame Rätsel, man sitzt auf derselben Seite des Tisches und löst die Rätsel des imaginären Paares von Kim und Alex, ne? Das heißt, hier werden keine eigenen Konflikte ausgebuddelt, die man dann zwischen sich löst, sondern das ist beides ist auf derselben Seite des Tisches. Ne?
Genau, man entdeckt vielleicht Parallelen, aber es ist jetzt nicht so ein Fingerzeig, sondern man versucht es gemeinsam zu lösen.
Genau.
Also es
Und
geht ein Umweg über die Distanzierung auf ein
genau.
anderes Paar und kannst dann übertragen, was ja automatisch dann passiert,
Genau, und
auf
wir haben
sich
das
selber.
zusammen mit Paartherapeuten und Psychologen entwickelt. Und genau, die empfehlen das auch ihren Klienten und tragen somit die GfK in die Welt.
Ja, ich werde es auf jeden Fall verlinken in den Show Notes. Und ihr habt auch ein Angebot dazu, habe ich gehört.
Ja, genau. Also wir haben halt gesagt, okay, das ist, wir möchten auf jeden Fall für deine Community nochmal einen 10% Rabatt dazugeben. Das heißt, wenn ein Zuhörer, eine Zuhörerin zum Beispiel sagt, sie möchte es gerne ausprobieren, dann kann man mit dem Rabattcode Helden, also wie GfK Helden, wie dein Podcast heißt, nur ohne das GfK, also nur direkt Helden eingeben, da gibt es einen 10% Rabatt. Und wir haben auch gesagt, okay, das ist vielleicht ein neuartiges Angebot. Vielleicht kennt es die Leute einfach noch nicht, so eine Verbindlich-Box. Und sind gerade noch hin und her gerissen, ob sie sich trauen möchten. Und gerade für so Leute, für so Wackelkandidaten, möchten wir einfach nochmal eine Schippe drauflegen, und so eine Zufriedenheitsgarantie aussprechen. Das heißt, die Menschen, die jetzt sagen, okay, sie probieren es einfach mal aus und sind so mutig, die probieren das aus, machen das, haben einen schönen Abend. Und wenn dann trotzdem irgendwas ist, wo sie sagen, na, das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, ich bin jetzt kein zufriedener Kunde, wir möchten nur zufriedene Kundinnen und Kunden haben, dann sollen sie uns einfach eine Mail schreiben. Dann schreibt uns einfach eine Mail, ganz kurz, was auch immer euch gestört hat, dann lernen wir noch was. Und dann überweisen wir euch 100% des Betrags wieder zurück. Ne? Einfach als Vertrauen von unserer Seite euch gegenüber. Genau, das heißt, fasst euch gerne auf jeden Fall den Mut und probiert es aus. Ihr könnt nicht verlieren. Und wir freuen uns auch, wenn die GfK-Community noch ein paar zusätzliche Paare für sich gewonnen hat.
Ja, vielen Dank. Wo habt ihr noch Projekte vor euch? Habt ihr noch Pläne? Ich wollte gerade fragen, wo steht ihr in 10 Jahren?
Bitte nicht.
Wo steht ihr als Paar in 10 Jahren? Wo steht ihr sonst in 10 Jahren?
Also die Pläne sind tatsächlich, sowohl die GfK noch mehr in mein Unternehmen zu tragen, wo ich auf einem sehr guten Weg bin, und aber auch währenddessen ja, sich in anderen Konstellationen mal auszuprobieren und zu schauen, mit auch von, weil ich anderen, also dass man noch weitere Seminare gibt. Da haben wir jetzt schon eine Familienanlaufstelle angefragt, dass man da auch einfach mit Kunden oder auch mit der Zielgruppe in Kontakt kommt und dadurch ja, sich weiterbildet.
Genau,
Ist ja
wir
auch
würden
wieder
das, Richtung Partnerschaft dann.
genau, wir würden das
Genau.
Thema Partnerschaft noch weiter auch jetzt in vor Ort fokussieren, weil die letzten 2 Jahre, wo wir ganz stark an diesem Projekt gearbeitet haben, sind wir natürlich auch ein Stück weit abgetaucht in diese ganze Konzeptionierung von dem Produkt mit vielen anderen Beteiligten. Und jetzt wollen wir mal wieder auftauchen, auch in den Präsenzraum mit den anderen Paaren. Und da haben wir jetzt schon eine Nürnberg-Kooperation, die wir jetzt starten, mit so einem Familienzentrum, Knirps und Co. zum Beispiel, oder so einem Mama-Café. Und genau, das möchten wir machen. Und dann auch das Verbindlich-Projekt natürlich weiterentwickeln. Das ist jetzt die erste Verbindlich-Box, aber es soll auf jeden Fall nicht die letzte sein. Also da gibt es schon weitere Ideen.
Ja, und eben auch noch Weiterbildungen zu machen. Also ich finde, man hat nie ausgelernt und ich finde es einfach spannend, verschiedene Theorien, Gedanken, Impulse von unterschiedlichen Leuten und Angeboten dann wieder zusammenzufassen und wieder in eine andere Form zu gießen und dadurch auch vielleicht noch weitere Boxen zu entwickeln. Zum Beispiel, wie sage ich empathisch Nein oder sonstige. Also Ideen haben wir immer mehr als genug. Da ist dann eher wieder so ein bisschen der Fokus der Fall, dass wir da gucken, dass wir Step by Step versuchen weiterzugehen. Und ja.
Also genau, selbst lernen und auch anderen Paaren helfen, quasi das, was wir für uns entdeckt haben, als hilfreiche Werkzeuge auch anderen zur Verfügung zu stellen. Das war auch
Ja.
die Grundintention von diesem Projekt, dass wir halt gesagt haben, okay, das ist, wenn es jetzt dieses eine Tool, du hast vorhin gefragt, was kann man tun, um zu so einer erfüllenden Partnerschaft zu kommen, wenn man vielleicht heute sagt, heute finde ich meine Partnerschaft nicht so erfüllend. Und da wäre für mich auf absoluter Stelle Nummer eins diese GfK. Also auf jeden Fall, das wäre das allererste, was ich Leuten empfehlen würde. Und deswegen haben wir halt gesagt, okay, dieses Tool möchten wir jetzt erstmal Leuten ins eigene Wohnzimmer bringen, quasi wenn sie es noch nicht raus aus dem Wohnzimmer zum Präsenzseminar geschafft haben. Und wenn wir jetzt noch weitere Werkzeuge, die wir uns selbst für unsere Beziehung oder für unser eigen individuelles Leben halt aneignen, dann möchten wir die Stück für Stück auch in solche didaktischen Konzepte, in solche Boxen überführen, sodass es auch zu den Leuten nach Hause kommt, die vielleicht nicht sagen, sie leisten sich jetzt dieses Seminar.
Ja, ich finde es immer spannend zu sehen, zu hören, zu lesen, was es an Produkten gibt. Da tauchen überall an allen Ecken, tauchen irgendwelche neuen Tools, Werkzeuge, Boxen oder sonst irgendwelche Formate auf. Ganz spannend, da, was für eine Vielfalt da auch da ist. Ihr habt die Vielfalt ergänzt. Zum Ende hin bin ich einfach neugierig, wenn ihr so eine Sache habt, jeder von euch, wo ihr sagt, na, da wo ich jetzt stehe, in meinem Alter, wenn ich zurückblicke auf mein Leben, was ist so die eine Sache, die eine Erkenntnis für mich, so eine Weisheit, die ich gern teilen möchte? Habt ihr da, fällt euch da gerade spontan was ein?
Ich würde sagen, ich finde es spannend, wenn man sagt, Aktion, Raum, Reaktion, sich teilweise den Raum zu nehmen, um sich selber nochmal, also in sich zu gehen, zu reflektieren und zu schauen, wie möchte ich darauf reagieren, weil ich da immer eine Wahl drauf habe und immer verschiedene Möglichkeiten habe. Und das ist so ein bisschen so eine Erkenntnis, die auch aus der GfK heraus bei mir präsent geworden ist, die ich sehr hilfreich finde.
Danke.
Ja, und für mich ist, glaube ich, das Thema, was immer mehr jetzt gerade in mir reift und womit ich mich beschäftige, ist dieses, es ist alles eigentlich schon da, weil ich so weit immer in die Zukunft gucke und irgendwelche Ziele immer ableite. Und dann zu schauen, okay, warte mal, ich bin nur dieser Mensch mit diesen paar Bedürfnissen. Und ich kann mir doch schon heute mich um diese Erfüllung dieser Bedürfnisse kümmern. Ne? Und ich war letztens spazieren und habe jetzt eine neue Technik gerade im Podcast gehört, wo es darum ging, den Atem zu verlangsamen, bis man tatsächlich schon so fast Gefühl hat, man kriegt zu wenig Luft. Ne? Und dass das so eine ganz starke Fokussierung macht. Und mir ging es zu dem Zeitpunkt gerade nicht gut. Ich war gerade irgendwie gestresst und einfach nicht in Balance. Und ich gehe auch nie spazieren bei uns im Park. Das mache ich einfach nicht. Sonst will ich joggen gehen. Jetzt bin ich da raus spazieren gewesen und habe versucht, ein bisschen langsamer zu atmen. Und plötzlich ist meine Stimmung richtig aufgehellt geworden. Ich habe da die Kinder gesehen, die da mit den Enten gespielt haben. Die Sonne kam raus. Dieser Park lag da wunderschön da. Und der liegt da immer. Ne? Also der ist kein neuer Park. Ich habe das noch nie erlebt, irgendwie, obwohl wir schon seit über einem Jahr sind, ne? Der ist die ganze Zeit vor meiner Nase, aber ich habe mich noch nie so drauf eingelassen. Und ich glaube, das ist so eine Sache, wo ich noch mehr meine Reise ins Jetzt, also das ist so das, so, was jetzt, glaube ich, die nächsten Jahre für mich ansteht, die Reise ins Jetzt. Das ist für mich nicht so intuitiv, im Hier zu leben. Genau.
Also die zwei Erkenntnisse. Das eine ist, es ist alles schon da und braucht es nur anschauen, wahrnehmen, annehmen. Und das andere ist, zwischen einen Reiz kurz innezuhalten, bevor man reagiert.
Genau, oder auch mal Rückfragen zu stellen. Ich finde, man stellt viel zu wenig Fragen im Alltag. Ja, wie hast du das verstanden oder wie geht's dir damit? Oder ja, generell einfach nochmal rückzufragen, um dann sich nochmal zu korrigieren, wenn der andere oder die andere es doch nicht so verstanden hat, wie eigentlich ich es ausdrücken wollte.
Und fällt dir dazu was ein, Peter? Weil ich finde das eine sehr spannende Frage.
Ja, ich habe in meinem Lauf meines Lebens viele Erkenntnisse gehabt. Was ist die Haupterkenntnis? Ich würde sagen, ganz spontan, sodass der Kopf nicht so da ist. Ganz spontan würde ich sagen, gut mit sich verbunden sein. Und sich immer wieder fragen, ist das, was ich mache, passt es, stimmt es, ist das der richtige Weg, also der richtige Weg für mich? Ehrlich zu sich selber sein, also diese ganze Selbstempathie-Thematik reflektieren und schauen, was es zu verändern gibt. und mutig zu sein, dann, wenn ich eine Erkenntnis habe, das dann auch nach außen zu bringen. Ich glaube, dass wenn das den meisten Menschen gelingt, dann ja, können sie einfach gut für sich sorgen, Dinge vielleicht auch verändern, die vielleicht auch unbequem dann werden und gleichzeitig, dass dann was rauskommt, was einfach erfüllender ist. Nochmal ein Punkt.
Ja,
Ja,
gerne.
vielen Dank euch
Ja, danke
beiden.
dir.
Danke.
Gute Zeit euch, viel Erfolg mit dem Verbindlich-Projekt und bis bald mal wieder.
Ja,
Tschüss.
bis bald, mach's
Ciao.
gut, tschüss.
Ciao.